allein Jesus Christus, allein die Schrift. Das hatten wir schon anlässlich des 500. Jahrestages des Thesenanschlags von Martin Luther. Und heute geht es also um die Gnade. Allein durch die Gnade. Das Wörterbuch Duden beschreibt es so: Gunst eines sozial bzw. gesellschaftlich höherrangigen gegenüber einem auf niedrigem Rang stehenden. Und aus dem Bereich der Justiz, der Gesetzgebung, milde Nachsicht in Bezug auf eine verdiente Strafe, Strafnachlass. Im Sprachschlüssel des Neuen Testamentes, da heißt es, es bezeichnet eine Gunst, die ohne Erwartung von Vergeltung gewährt wird. Die absolute Freiheit der Barmherzigkeit Gottes den Menschen gegenüber. Sie hat ihren einzigen Beweggrund in der Güte und Freimütigkeit des Gebers. Der Gegensatz davon ist der Begriff Werke, die getan werden, um vor Gott gerecht zu werden. Wie eben schon gesagt, den Begriff der Gnade kennen wir nicht nur aus der Bibel, auch im Bereich der Justiz. Wenn zum Beispiel einer in einem Land nach einem Verbrechen zum Tod verurteilt wird, kann es vorkommen, dass der Verurteilte begnadigt wird. Das Gesetz wird in diesem Moment außer Kraft gesetzt. Es wurde nicht angewandt. Man hat Gnade vor Recht ergehen lassen. Ich habe gedacht, neugierig wie ich bin, guck mal kurz nach bei den anderen Religionen. Das war falsch. Bei den Religionen, nicht bei den anderen Religionen, so als wenn wir dazugehören würden. Bei den Religionen. Buddhismus, Hinduismus und den Koran. Und dann nur ein kurzes Zitat jeweils. Der Begriff einer göttlich zuteil werdenden Gnade und Vergebung ist im Buddhismus fremd. Der Mensch muss sich sein Heil selbst schaffen und kann demnach nicht auf fremde Gunst und Hilfe hoffen. Im Hinduismus heißt es, da gibt es das Bemühen und es gibt das Loslassen, was darauf vertraut, dass die Gnade schon kommen wird. Und so geht es in allem, wir bemühen uns und manchmal muss man erkennen, aus eigener Kraft kriegt man das nicht hin. Im Koran, weil nach den Aussagen des Koran Gottes Gnade in einer letztlich ungeklärten Beziehung zu seiner Gerechtigkeit steht und zudem die Gnade des Allmächtigen ist, der sich seinen Geschöpfen gegenüber nicht festlegt, gibt es auch für fromme Muslime keine Gewissheit der Gnade und der ewigen Errettung. Wie glücklich sind wir, dass wir die Zusagen des lebendigen Gottes haben und wissen, dass diese Zusagen in Christus Ja und Amen sind. Die vier sogenannten Solas, also allein durch Jesus Christus, allein die Schrift, allein aus Gnaden und allein durch den Glauben, sind die wichtigsten Säulen unseres Glaubens überhaupt. Das hat nicht Luther erfunden. Das ist nur in der Reformation sozusagen wieder revitalisiert worden, zum Leben erweckt worden. Und es ist zeitlos gültig. Luther hielt mit dieser Wahrheit nicht zurück. Und zwar in einer ganz und gar feindseligen und fremden Umgebung im geistlichen Sinne. Er nahm auch diese Herausforderung an. Er hätte ja sagen können, das ist mir viel zu gefährlich, da bleibe ich lieber still und mache mein eigenes Ding. Aber er hat sich dieser Herausforderung gestellt. Und dieser Auftrag, den Luther erkannt hatte, die Wahrheit zu bekennen, die gilt auch für uns bis zum heutigen Tag und bis Jesus wiederkommt. Wenn man unterwegs ist, kann man sich verlaufen. Auch in der Nachfolge Jesu können wir uns verlaufen. Wenn wir meinen, zur Daseinsberechtigung einer Gemeinde oder unserer Gemeinde reicht es, wenn wir uns beständig um die eigene Achse drehen, dann haben wir uns verlaufen. Wir dürfen niemals vergessen, dass der Preis für unsere Wiedergeburt unter anderem ist, dass wir uns nicht mehr selbst gehören. Durch den Tod und die Auferstehung Jesu sind wir von ihm erkauft bzw. losgekauft worden, und zwar von dem Fluch des Gesetzes. Denn das Gesetz spricht jeden, der das Gesetz nicht hält, verspricht ihm die Hölle, die ewige Verdammnis. Und wir sollten uns daran erinnern, wenn wir anfangen oder wenn wir uns um die eigene Achse drehen und uns nur sehen, wir sollten uns erinnern, wir sind Sklaven Gottes, wir sind Diener, wir sind Menschen, die mit anpacken müssen, die tun müssen, was der Herr sagt. Allein durch die Gnade. Der junge Luther hatte ein großes Problem mit seiner Frage: Wie finde ich einen gnädigen Gott? Er spürte nichts von der Gnade Gottes. Er merkte nicht, dass er Vergebung seiner Schuld hatte. Und wir alle kennen das, wenn wir einen Fehler gemacht haben und tun Buße, wie befreiend das für unser eigenes Leben ist. Alle klösterlichen Regeln, er war ja Mönch, wie wir wissen, hat er aufs Genaueste eingehalten. Kollegen von ihm sagten, Luther hat versucht, 12 Kegel umzustoßen, obwohl nur 9 dastanden. Was immer auch er versuchte, Selbstgeißelung, bis hin zur Selbstgeißelung, brachte seinem Herz keinen Frieden und auch keine Ruhe. Natürlich musste er jeden einzigen Fehler gleich beichten. Je strenger er mit sich selber wurde, umso mehr entdeckte er bei sich. Luther meint im Rückblick, das war ein solch Laufen, dass man sich nimmer konnt satt beichten. Das ging so lange, bis er durch persönliches Bibelstudium erkannt hat, dass Gnade nicht verdient werden konnte, sondern einem Menschen frei gewährt wird. Nun, wie ist das mit der Gnade Gottes? Ich habe eben aus der Justiz einige Bemerkungen gemacht, wo eben Gnade vor Recht ergehen lassen worden ist, wo man das Gesetz sozusagen unter den Tisch hat fallen lassen. Mit der Gnade Gottes könnte der Unterschied krasser nicht sein. Hier wurde das Gesetz Gottes, das alle Menschen aller Zeiten schuldig spricht und ewig verdammt, eben nicht ausgehebelt. Wie auch, Gottes Wort ist ewig. Und es unter den Tisch fallen lassen, wäre absolut unmöglich. Wenn ein zum Tod Verurteilter jetzt in der weltlichen Justiz begnadigt wird, bleibt die Schuld ungesühnt. Aber in der Gegenwart Gottes ist das unmöglich. Gott hat keinerlei Gemeinschaft mit der Sünde. Gott kann nicht begnadigen und Schuld ungesühnt sein lassen. Das heißt also, auf uns gestellt, gibt es für uns aber auch nicht die allergeringste Chance. Wir sind rettungslos verloren. Das wird im Psalm 49 deutlich, wo es heißt im Vers 8, doch niemand kann sein Leben kaufen und Gott ein Lösegeld geben. Für das Leben ist jeder Kaufpreis zu hoch. Man muss für immer darauf verzichten. Kein Mensch kann für immer leben. Am Sterben führt kein Weg vorbei. Und zwar am physischen Sterben und am geistlichen. Das Ende, das wäre das Ende unserer Geschichte, wenn da nicht die Gnade Gottes wäre. Und dieser Weg ist ein schmerzhafter Weg, dass die Gnade an uns wirksam werden konnte, ist ein schmerzhafter Weg. Hebräer 9, Vers 22 heißt es, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Und es wird bereits im 1. Mose Kapitel 3 deutlich, nachdem Adam und Eva gesündigt hatten, hat Gott Tiere geschlachtet und sie mit den Fellen begleitet. Weil sich die beiden schämten, denn sie waren nackt. Das heißt, Tiere mussten sterben, um das vom Menschen verursachte Chaos erträglicher zu machen. Und dieses Prinzip, dass ein anderer für jemand stirbt, das hat sich durch das ganze Alte Testament hindurch fortgesetzt, bis zu dem Tag, wo das eigentliche Lamm Gottes gekommen ist auf diese Erde, Jesus Christus, unser Heiland und Erlöser. Als sündloser Stellvertreter konnte Christus das Sündenproblem lösen, ohne selbst dabei zugrunde zu gehen. Als Mensch sinnlos geblieben, nahm er die Sünde der Menschheit auf sich und bezahlte dafür mit seinem eigenen Blut und Leben. Johannes 1 im Prolog zum Johannesevangelium heißt es, denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Wir sehen also, ohne Christus, ohne seinen stellvertretenden Tod und seine Auferstehung, würde es keine Gnade geben. Wenn Religionen von Gnade nichts wissen, dann deshalb, weil sie Christus nicht kennen. Nicht jeder teilt mit mir die Überzeugung, dass es in der Bibel sogenannte Heilszeiten, Dispensationen gibt. Wir leben in der sogenannten sechsten Heilszeit, dem Zeitalter der Gnade. Begonnen hat sie mit Pfingsten, der Gründung der Gemeinde und endet mit der Entrückung. Während es in der fünften Heilszeit, dem Zeitalter des Gesetzes, es ausschließlich um Israel ging, liegt seit 2000 Jahren der Fokus auf der gesamten Weltbevölkerung. Alle Menschen sind eingeladen, an der Gnade Gottes teilhaft zu werden, eingeladen, Christen zu werden. Titus Kapitel 2, Vers 11, da heißt es, denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Und die Folge davon ist, Matthäus 28, 19, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Während im Alten Testament der Mensch aufgefordert wurde, das Gesetz zu halten, liegt die Herausforderung durch die ganze Kirchengeschichte hindurch darin, die Gnade Gottes als Geschenk anzunehmen. Nichts sonst funktioniert, als die von außen an uns herangetragene Erlösung durch die Gnade Gottes. Und wie schon erwähnt, ansonsten schaffen wir das nicht. Aber das einzusehen gelingt wenigen im Vergleich. Viel lieber sucht man sich seinen eigenen Weg der Selbsterlösung. Je schwieriger, je kurioser, umso besser. Nach dem Motto, selbst ist der Mann, selbst ist die Frau. Und diese Heilszeit der Gnade, die endet mit der großen Trübsal, der Entrückung und der folgenden großen Trübsal. Der Mutter übrigens aller Katastrophen. Matthäus 24 heißt es, denn dann wird eine große Bedrängnis sein, wie sie von Anfang der Welt an bis jetzt nicht gewesen ist und auch nie sein wird. Aber wir als Gemeinde Jesu, uns betrifft das nicht. Alle die, die wiedergeboren sind, egal zu welcher Kirche sie gehören, das spielt überhaupt keine Rolle. Denn wir sind begnadigt. Ein Beispiel möchte ich noch geben, wie Gnade Gottes funktioniert. Lukas Kapitel 19, Vers 1 bis 10, die Erika hat das uns vorher vorgelesen, geht es um einen Oberzöllner, Zachäus sein Name, und der wohnte in Jericho. Jericho war vor 2000 Jahren eine bedeutende Handelsstadt. Die Geschäfte liefen gut, nicht nur für die Einheimischen, sondern auch für die römischen Besatzer. Sie erhoben Zölle für Waren, die gehandelt wurden. Ebenso musste für Marktstände und Gebietsgrenzen gezahlt werden. Sie kassierten selbst nicht ab, sondern überließen diesen Job den Juden. Diese Juden, bekannt als Zöllner in den Evangelien, lebten gut davon, denn sie verlangten mehr von den Händlern als von den Römern erwartet. Sie waren praktisch eins mit dem Feind und deshalb höchst verachtet und zutiefst gehasst im Volk. Es ist auch interessant, wenn ihr mal in den Evangelien lest, da heißt es zum Beispiel, wir gehören nicht zu den Zöllnern und Sündern. Ja? Also so als wenn Zöllner eine extra Sparte wäre von Sündern. Die Sünder kommen anschließend und die Zöllner, das sind sozusagen die Obersünder. Ja? Das sind die ganz Schlimmen. Ne? Jesus kommt nun, das heißt, Zachäus wollte Jesus sehen, so fangen wir an. Aber er war klein von Gestalt und das war ein Problem. Er konnte sich nirgendwo durchdrängeln. Ja. Natürlich war er auch gehasst vom Volk. Er suchte, Jesus zu sehen. Und dieser Begriff und seine grammatikalische Form bedeuten ein fortgesetztes Trachten, ein Suchen, um Jesus zu sehen. Also das ist nicht nur das erste Mal gewesen, dass Zachäus Jesus sehen wollte, sondern es ist ein fortgesetztes Suchen. Er hat es schon öfters probiert. Warum wollte er Jesus überhaupt sehen? Ich vermute, als Oberzöllner hatte er möglicherweise das Ende seiner Karriereleiter erreicht. Er war so reich, dass er sich jeden Wunsch, der mit Geld bezahlt werden konnte, erfüllen konnte. Geld beruhigt zwar, aber reinigt nicht das Gewissen. Wenn Jesus Herr in unserem Leben ist, ist Reichtum keine Sünde. Dann ist das Geld dort, wo es hingehört, nämlich am Platz des Dieners. Es wäre schlimm, wenn es den Platz des Herrn einnehmen würde. Aber Zachäus lebte so. Ihn hatte sein Geld anfangs wahrscheinlich glücklich gemacht, aber nachher hat er gemerkt, mit mir stimmt etwas nicht. Und deshalb auch die Suche Jesu. Zachäus hat ein gegensätzliches Leben gelebt. Denn sein Name bedeutet unschuldig sein, rein sein. Er lebte also entgegen seiner Bestimmung. Er sollte eigentlich unschuldig leben und ein reines Gewissen haben, aber das hatte er nicht. Aber nun kam Jesus wieder in die Stadt, von dem er sagen hörte, er wäre auch ein Freund der Zöllner und Sünder. Nun stieg er auf diesen Maulbeerfeigenbaum. Das zeigt uns, wie ernst ihm diese Suche gewesen ist, als er auf den Baum kletterte. Der Boss der Zöllner von Jericho. Er machte sich im eigentlichen Wortsinn zum Affen, als er da auf dem Baum saß. Die Menschen verachteten diesen Typen. Sie verspotteten ihn vermutlich. Aber das war ihm egal. Für ihn galt nur eines: Ich möchte Jesus sehen. Und sein Suchen und Trachten wurde belohnt. Es ist erstaunlich, dass Jesus ihn in dieser großen Stadt überhaupt sieht. Und daran hat sich auch bis heute nichts geändert. Auch wenn Jesus als Mensch nicht mehr auf der Erde ist, so sieht er doch alles und kennt jeden. Er weiß, wer auf der Suche ist nach der Wahrheit. Er weiß, wer auf der Suche ist nach Gnade und Vergebung der Schuld. Im Johannesevangelium heißt es am Ende vom Kapitel 2, während des Passafestes aber war Jesus in Jerusalem. Viele glaubten an ihn, als sie die Wunder sahen, die er tat. Aber jetzt kommt's, aber Jesus blieb ihnen gegenüber zurückhaltend, denn er kannte sie alle. Er wusste genau, was im Innersten des Menschen ist, darüber brauchte man ihm nichts zu sagen. Jesus kannte jeden Menschen, der ihm begegnete. Und wie gesagt, daran hat sich bis zum heutigen Tag nichts geändert. So erfährt man die Gnade Gottes, indem man Jesus sucht und sich von ihm finden lässt. Aber da gab es die, und das ist sozusagen ein Schatten auf dieser Happy End Geschichte, da gab es die, die murrten. Die murrten, dass er eingekehrt ist bei einem sündigen Menschen. Menschen, die so reagieren, sind eingebildet und stolz. Sie haben keine Selbsterkenntnis und deshalb sind sie gnadenlos. Sie meinten, warum ist Jesus nicht mit uns, den Gerechten und Guten? Da gehört er doch hin. Aber diese Denkweise hat nichts von Gott begriffen. Jesus ist nun im Haus angekommen und was nun? Wir lesen nichts von einer evangelistischen Kurzpredigt, einer Zurechtweisung, einer Aussprache. So wie wir das in anderen Stellen in den Evangelien finden, wo es Dialoge gibt zwischen Jesus und den Gastgebern. Für mich sieht es so aus, als wenn allein die Gegenwart Jesu gereicht hätte, um das Leben dieses Mannes von Grund auf umzukrempeln. Was ihm im Laufe der Zeit den größten Kummer bereitet hatte, war sein unrechtmäßiger Reichtum, sein Geld und das daraus resultierende schlechte Gewissen. Und wir sehen das in seinen Worten, an seiner Reaktion. Da heißt es im Vers 8, Lukas 19, Zachäus aber stand auf und sprach, Herr, siehe, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich von jemand etwas durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich es vierfach. Was soll uns den Nachgeborenen diese Worte zeigen? Johannes der Täufer hat eine Erklärung dafür. Matthäus 3, es kamen aber viele Pharisäer und Sadduzäer zu Johannes, um sich taufen zu lassen. Zu ihnen aber sagte er, ihr Schlangenbrut, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, ihr könntet dem kommenden Gericht Gottes entfliehen? Bringt die Frucht, die zeigt, dass es euch mit eurer Umkehr ernst ist. Und genau das hat Zachäus getan. Er hat eine Umkehr vollzogen und gezeigt, dass es ihm geradezu todernst ist. Spätestens merkte er das bei seinem nächsten Kontoauszug. Ich meine, eine von Herzen kommende Entschuldigung reicht, wenn wir uns durch Worte schuldig gemacht haben. Hat dieser Fehltritt aber auch praktische Folgen, dann sollte das die Entschuldigung auch haben. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das hat Christus bewiesen, indem er gegen die Volksmeinung Zachäus wieder auf die Beine half. Das Wort suchen und zu retten, was verloren ist, ist heute unsere, der Christen, Aufgabe weltweit. Denn ohne Gnade Gottes hat ein Mensch nicht die geringste Möglichkeit, ewiges Leben zu bekommen. Danken wir dem Herrn, dass wir in der Vergangenheit dieses Angebot angenommen haben und es als Geschenk auch angenommen haben. Und behalten wir diese gute Nachricht nicht für uns, sondern sagen wir sie weiter, solange wir noch können. Amen.